Herr Hinterhäuser, Sie sind zurzeit Intendant der Wiener Festwochen. Sie werden sein Intendant der Salzburger Festspiele. Ab 2017 kann man sagen, das ist der Olymp der Intendantensessel, die man überhaupt erreichen kann.
Also ich glaube, das kann man sagen, ja. Also zumindest was den Bekanntheitsgrad und auch die Stärke eines Festivals ausmacht, da ist Salzburg sicher ganz, ganz oben. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss, was dort passiert und passiert ist und vielleicht auch passieren wird. Aber die Geschichte der Salzburger Festspiele, die bald 100-jährige Geschichte, die ist unfassbar. Ich bin ja in gewisser Weise Salzburg sozialisiert. Ich habe, bevor ich hier in Wien angefangen habe, erstens nie woanders gearbeitet, nur in Salzburg. Und zweitens oder auch erstens habe ich diesen beruflichen Werdegang nie angestrebt. Der ist mir in gewisser Weise passiert. Und dass er mir passiert ist, das empfinde ich natürlich auch als ein ungeheures Privileg. Ich habe Klavier studiert und ich habe sehr viel Klavier gespielt, verschiedensten Genres mich so bewegt, sei es solistisch oder mit Sängern gearbeitet oder in Schauspielproduktionen gearbeitet, ob das jetzt Christoph Marthaler war oder Klaus-Michael Grüber. Und ich habe irgendwann, da war ich eine Spur jünger, habe ich ein Festival mit einem Freund gemeinsam gegründet, das hieß Zeitfluss, in den 90er Jahren war das. Und dieses Festival fand im Rahmen der Salzburger Festspiele statt. Also wir wollten etwas machen in Salzburg, hatten aber weder dieser Freund von mir noch ich in irgendeiner Erfahrung. Und wir haben die Salzburger Festspiele irgendwo dahin verführt. Damals war auch in Salzburg so eine Stimmung, die das zugelassen hat. Das war diese Nach-Karajan-Zeit. Da lag etwas in der Luft. Und wir waren wahrscheinlich die richtigen zwei am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und damit fing das alles an bei mir. Und das hat sich aber alles immer in Salzburg zugetragen. Und die erste Station für mich, die nichts mit Salzburg zu tun hat, das ist Wien, die hat sich jetzt auch merkwürdigerweise, und das sage ich nicht mit einem relativierenden Unterton, hat sich auch als Zwischenstation dargestellt. Das sind 3 Jahre Wien und dann gehe ich wieder zurück nach Salzburg. Also irgendwo hat diese Stadt, diese merkwürdige Stadt Salzburg, die hat viel mit mir zu tun.
Sie haben von der unendlichen, ungeheuren Geschichte der Salzburger Festspiele gesprochen. Dieses Festival im Festival, was Sie organisiert hatten 1993, Zeitfluss, war ausschließlich zeitgenössischer Musik gewidmet. Sie haben den Ausdruck jüngere Musik, glaube ich, lieber. War das schon der Anfang, dass Sie gesagt haben, wir können nicht stehen bleiben bei der Musik, die wir alle im Schrank haben, auf CD und auf Langspielplatte? Wir müssen die Musiklandschaft weiterentwickeln, wir müssen neue Perspektiven auf Musik schaffen und dem Publikum möglich machen, wofür, glaube ich, auch der Preis jetzt ist für diese Ihre Ideen, die Sie da ab diesem Zeitfluss-Festival vielleicht immer weiterentwickelt haben.
Also das Zeitfluss-Festival war tatsächlich eine Gründung oder eine Initiative, die sich zeitgenössischer Musik verschrieben hatte und den Möglichkeiten der Präsentationsform zeitgenössischer Musik. Dass da natürlich dann auch eine gewisse Größenordnung mit hineingeflossen ist, auch gewisse Parameter, die dann auch mit den Salzburger Festspielen zu tun haben, das wollten wir so. Wir wollten etwas ganz Großes machen. Und wir waren auch damals in gewisser Weise naiv genug und auch frech genug und auch unbefangen genug, unverbraucht genug und unverdorben genug, um das möglich zu machen. Das war aber wirklich eine Zeitspanne, in der das auch ganz richtig war. Ich glaube, in den 2000er Jahren wäre das schon kaum mehr möglich gewesen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt möglich ist. Und da gab es natürlich auch eine Salzburg-spezifische Situation, einen gewissen Nachholbedarf. Es ist nicht so, dass wir damals die Moderne in Salzburg erfunden hätten. Also Salzburg hat sehr, sehr viele Uraufführungen gehabt, sehr viele auch bedeutende Aufführungen, Uraufführungen musiktheatralischer Art. Aber wir haben damals, glaube ich, etwas erreicht durch die Verortung auch von Musik in anderen Räumen und durch Zusammenhänge, die wir erlebbar gemacht haben, da eine Gemeinde fast zu finden, die uns zeitweise bedingungslos gefolgt ist. Und das hat sehr viel zu dem damals auch durchaus so verstandenen neuen Salzburg beigetragen. Ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, Klavier studiert habe in Salzburg, da bin ich mit Freunden und mit Kollegen um dieses Festspielhaus herumgeschlichen. Das war für uns so ein uneinnehmbarer Kulturkrämel. Da kam man einfach nicht hinein. Und manchmal haben wir das Glück gehabt, dass uns irgendjemand Generalprobenkarten gegeben hat. Zum Beispiel Generalprobe Karajan oder so etwas. Und mein kritisches Vermögen in der Zeit war bestimmt überschaubar. Das war phänomenal, das war großartig, das war fantastisch. Und dann kam eben diese Nach-Karajan-Zeit, der Tod Karajans, und dann gab es so ein, zwei, drei Jahre so eine Art Interregnum. Aber das Gefühl, das Bedürfnis, dass da etwas passieren muss, der war so greifbar. Und wir waren Teil dieser Veränderung Salzburgs. Und vieles von dem, was ich dort nicht nur erlebt habe, sondern auch mir erkämpfen musste, vieles von dem war für die Nachfolgenden ja auch sehr wichtig. Ich habe außerordentlich viel gelernt in diesen Jahren.
Wenn Sie damals, wie Sie so hübsch sagen, um den Kultur- oder Musikkreml herumgeschlichen sind, heute sind Sie selber Boss in Kremls, zurzeit im Wiener Festwochenkreml. Was haben Sie denn jetzt aktuell und heute noch dem Publikum davon zu zeigen? Also sind das die anderen Zusammenhänge, die Sie herstellen? Auch verrückte Ideen, auf die man als Konzertabonnent beispielsweise nie kommen würde, aber das Publikum immer mitnehmen?
Ich weiß nicht, ich funktioniere nicht so strategisch. Und ich habe eine gewisse Reserviertheit gegen Strategien, wie man ein Publikum gewinnen kann. Tricks sind manchmal vonnöten, aber man soll es nicht übertreiben und Strategien soll man auch nicht übertreiben. Man soll sehr ernsthaft damit umgehen, man soll auch sehr ernsthaft mit dem Publikum umgehen. Ein Publikum will auch gefordert werden, reagiert nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und im Grunde genommen ist der Idealzustand ein Zustand, in dem man das Werk, den Interpreten, den Raum und das Publikum auf einen Ton stimmt. Wenn das gelingt, gelingt sehr viel. Es geht nicht darum, dass man verkrampft irgendwelche anderen Spielorte oder alternativen Spielorte sucht, um da irgendwie vermeintlich Menschen für etwas zu interessieren. Wir müssen uns auch über eines im Klaren sein. Das, was wir machen und das, was uns interessiert, ist nichts für Mehrheiten. Das ist ein Minderheitenprogramm. Und das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Ich möchte so viele Menschen wie möglich in einem Konzert, in einer Veranstaltung haben, aber ich soll ein Streichtheo von Schönberg, ein Madrigal von Gesualdo, eine Symphonie von Bruckner, das Streichquintett von Schubert ist nicht massenkompatibel.
Sie haben ja gesagt, Sie würden auch bei einem Konzert zufrieden sein, wenn es gut war und trotzdem nur 20 Leute zugehört
haben. Ja, weil der Vorgang, dass 20 Leute oder 20 Menschen sich zusammenfinden in einem Ort und vermeintlich der gleichen Musik zuhören, und jeder hört doch seine eigene Musik, ja. Aber dieser Vorgang ist unendlich kostbar. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und diesen so kostbaren Vorgang, den muss man ernst nehmen und den muss man mit einer großen Zuneigung begegnen. Man darf sich da nicht einer Versklavung unterziehen, um Gottes Willen, es sind nur 20 oder es sind nur 200 und es sind nicht 2000. Das ändert nichts an dem Zauber, der in so einem Moment entstehen kann. Und der ist wichtig, der ist für uns alle ungeheuer wesentlich. Wir sind wir unterliegen ständig diesem Diktum, nur das, was möglichst viele Menschen erreicht, ist auch in irgendeiner Form richtig und wichtig und zu unterstützen. Und das stimmt nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr zu Recht und sehr engagiert Minderheiten widmet. Das können ethnische Minderheiten sein, es können sexuelle Minderheiten sein. Aber wir müssen auch wissen, dass Konzerte, Theater, das sind alles Minderheiten. Und wir gehen mittlerweile oder wir leben in einer Situation, wo man mit diesen Dingen in einer unfassbar schludrigen Form umgeht. Es gibt, wenn es nicht mehr gibt, naja, das werden wir schon auch überleben oder so. Und es gibt eine Sache, und die kann man gar nicht oft genug betonen und wiederholen. Wir sollten uns alle klar sein, dass das, was wir verlieren, nicht wiederherstellbar ist. Es ist rettungslos verloren.
Sind da Festivals sozusagen ein Bollwerk, was sich allen Streichversuchen widersetzen kann, indem man dann immer wieder mit einem guten Festival ins Bewusstsein ruft, Musik ist wichtig, Kultur, Kunst ist wichtig?
Nein, Festivals sind auch bedroht, weil der gesellschaftliche Konsens, dass diese Dinge wichtig sind, dieser gesellschaftliche Konsens, der wird fragiler und fragiler und fragiler. Das ist ein sehr wesentlicher und auch nicht ganz unpolitischer Aspekt dieser ganzen Situation, in der wir uns befinden. Festivals haben eine größere kommunikative Kraft. Deshalb werden Festivals auch anders wahrgenommen als Ganzjahresbetriebe, weil Festivals in einer relativ kurzen Zeit eine Bündelung herstellen können, eine inhaltliche und eine kommunikative Bündelung. Sie verändern die Temperatur einer Umgebung, steigt deutlich an, wenn so ein Festival stattfindet. Und es ist auch interessant, dass die wirklich ganz, ganz, ganz wichtigen und berühmten Festivals immer in dieser Dialektik aus einer relativ intimen Situation entstehen. Also Salzburg ist ja keine große Stadt, Luzern ist nicht groß, Aix-en-Provence ist weiß Gott nicht groß, Kleinbronn ist nicht groß. Aber diese partielle Öffnung zur Welt, die ganze Welt kommt dorthin. Und diese Dialektik zwischen Intimität und Öffnung, die kann ein Festival herstellen, die kann ein Ganzjahresbetrieb sehr schwer bis gar nicht herstellen. Also die Ausstrahlungskraft eines Festivals hilft, diese Akzeptanz zu erhöhen. Aber gesichert ist das alles nicht mehr, längst nicht mehr. Auch die großen Festivals haben außerordentliche Schwierigkeiten und wirklich zu kämpfen.
Nun sind die Festivalmacher wie Sie, Herr Hinterhäuser, ja nun nicht gerade wie Sand am Meer zu finden, sondern es sind wenige, Sie kennen sich wahrscheinlich alle. Also auf Ihren Schultern lastet dann doch eine große Verantwortung, dass eine abendländische Tradition, nämlich Musik zu machen, öffentlich Musik zu machen und öffentlich zu genießen, dass die in Gefahr ist.
Diese Verantwortung haben wir. Und wir haben auch eine Verantwortung des Umgangs mit dem, was man uns zur Verfügung stellt. Also mit den finanziellen Möglichkeiten und Mitteln, die wir haben. Also es ist nicht so, dass der Beruf des Intendanten, der in einer merkwürdigen Disproportionalität steht zur öffentlichen Anerkennung, dass der nicht ungefährlich ist. Also der ist ziemlich gefährlich geworden. Also die Beobachtung, unter der wir stehen, die Kritik, der wir ausgesetzt sind, und diese Kritik, die ist keine inhaltliche Kritik, sondern das ist wiederum eine Kritik, die mit dem brüchiger werdenden gesellschaftlichen Konsens zu tun hat, die ist schon bemerkenswert.
Aber Sie als Künstler, haben Sie nicht auch Freude dran, gestalten zu können, auch Ihre eigenen Ideen ohne große Umwege verwirklichen zu können? Wenn ich denke, Ihre Winterreise, die jetzt mit einer ganz offenbar sehr zauberhaften Animation, jedes der 24 Lieder hatte andere filmisch gezeichnete Animationen dabei, also auch ein ganz neuer Blick auf dieses wunderbare Werk, dass Sie das so eins zu eins umsetzen können, was in Ihrem Kopf entsteht. Das muss auch ein Glücksgefühl sein.
Ja, natürlich ist es ein großes Glück. Ändert aber nichts daran. Ich meine, dass die Bedingungen sehr, sehr anfällig geworden ist. Das Glück, das ich dabei auch empfinde, das hat ursächlich mit dem zu tun, dass ich diesen Beruf gar nicht so sehr als den eines Managers sehe, sondern als Künstler sehe.
Das Bemühen von Festivals, aber auch von städtischen Orchestern und Konzertveranstaltern geht ja immer mehr dahin, jetzt irgendwelche Wege zu finden, irgendwelche Tricks eigentlich auch zu finden, um das Publikum zu verjüngen. Also diese alte Geschichte mit dem grauen Meer, was man da als Künstler unten im Saal vor sich hat, die grauen Haare. Finden Sie das angemessen? Kann man Jugendliche irgendwie sich reinzwingen durch besondere Mätzchen?
Grundsätzlich müssen Festivals und Institutionen mit immer geringeren Mitteln auch noch Defizite der Bildungspolitik ausgleichen. Das geht wirklich nicht. Wir machen alle Jugendprogramme und Kinderprogramme und. Das kostet wahnsinnig viel. Und bloß als Ausgleich einer fast nicht mehr vorhandenen Unterrichts- und Bildungspolitik kann das nicht gesehen werden. Das ist unmöglich. Also erstens, wir sind alle recht, die in ein Konzert kommen, das ist, oder in eine Veranstaltung kommen, weil sie werden ihren Grund haben und ihre Motivation haben, da hinzugehen. Ob jemand 77 oder 17 ist, spielt für mich zunächst mal keine Rolle. Natürlich müssen wir sehen, dass da eine Form von Dynamik erhalten bleibt. Aber also ich könnte nicht in einer Sprache und in einer Haltung kommunizieren, die meinem Alter nicht entspricht. Das geht nicht. Ich kann das niemandem hinterhertragen. Ich brauche eine gewisse Eigeninitiative auch. Ich kann Akzente setzen, ich kann Initiativen setzen in Festivals. Und das tun wir, das tue ich, das habe ich immer getan. Ich bin wirklich sehr, sehr bereit und sehr dafür, dass man alles unternimmt. Aber ich finde auch dieser Fetisch, der daraus gemacht wird. Also nochmal, ich bin ja, wenn ich ein Festival leite, ich bin nicht der Türsteher des Festivals. Ich lade Menschen ein und es kann jeder kommen. Und jeder wird seine Gründe haben, warum er dorthin kommt. Und jeder wird seine Möglichkeiten haben, das, was er dort hört und was er erlebt, in sein eigenes Ordnungssystem einzuspeisen. Aber ich bin nicht wirklich gut, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin nicht wirklich gut in diesem strategischen Denken. Wie kriege ich jetzt eine Publikumsschicht, die zwischen, weiß ich nicht, 18 und Ende 20 ist? Wie bekomme ich die in eine Veranstaltung? Ich glaube trotzdem, dass ich sie hinbekomme. Ich habe das mit dem Zeitfußfestival, haben wir das geschafft damals. Und auch in Salzburg ist es nicht so, dass man das Gefühl hätte, man wäre in einer Geriatrie gelandet. Also wirklich nicht. Es gibt vielleicht bei uns selber eine Krise. Und gar nicht so sehr eine Krise des Konzerts. Die Leute gehen ja rein.